Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
Ein Podcast für eine Gesellschaft der Vielen.
Heute freuen wir uns über Gäste, mit denen wir über eine rassistische Gewalttat sprechen, die im Gegensatz zu vielen anderen auch international für Aufmerksamkeit gesorgt hat und an die regelmäßig erinnert wird. Wir sprechen über den Mord an Marwa El-Chabini am 1. Juli 2009 im Dresdner Landgericht. Weswegen die Erinnerungspraxis dennoch vielfach auch kritisiert wird und wo die Herausforderungen liegen, darüber wollen wir uns heute austauschen.
Wir, das sind Tanja Thomas. Sie forscht und lehrt aus feministischer Perspektive in vielfältiger Hinsicht zu Medien, Migration und sozialer Ungleichheit.
Und die Stimme, die Sie zuletzt gehört haben, gehört zu Fabian Virchow. Er forscht und lehrt zu Rechtsextremismus und Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf.
Unsere Gäste heute sind Jumna Fuad und Katharina Wüstefeld. Jumna, du lebst seit 9 Jahren in Dresden und bist Doktorandin an der Technischen Universität in Dresden. Zugleich engagierst du dich als stellvertretende Vorsitzende des Integrations- und Ausländerbeirates der Stadt und hast ein Stipendium erhalten, das im Namen von Marwa El-Chabini verliehen wird. Schön, dass du das Gespräch ermöglichen kannst.
Vielen lieben Dank, Fabian.
Katharina Wüstefeld, du bist Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogin und, wie wir gehört haben, im Herzen Lektorin. Du hast dich lange mit der Geschichte und Wirkungsgeschichte des Holocaust und möglichen Zugängen zu diesen Geschichten auseinandergesetzt. Seit 2018 arbeitest du für die RAA Sachsen in den Themenfeldern Beratung und rechte Gewalt und hast für die Webdokumentation mit dem Titel Gegen uns die beiden Dresdner Episoden über den Mord an Georges Gomondai 1991 und über den Mord an Marwa El-Chabini 2009 geschrieben. Und für diese Arbeit hast du 2021 den Krimme Online Award erhalten. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem Preis und herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung.
Schön, dass wir heute in Dresden miteinander sprechen können. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, lasst uns und die Hörerinnen hineinhören in einen kurzen Rückblick. Diesen Einspieler haben Studierende der Hochschulen in Tübingen und Düsseldorf im Sommer erarbeitet und er erzählt von den Umständen des Mordes an Marwa El-Chabini am 1. Juli 2009.
21. August 2008. Marwa El-Chabini ist mit ihrem kleinen Sohn auf einem Dresdner Spielplatz. Der Junge möchte auf die Schaukel. Dort sitzt aber ein Mann, der sich weigert, Platz zu machen. Stattdessen beschimpft er Marwa El-Chabini mehrmals, offen rassistisch. Er droht sogar damit, ihren Sohn umzubringen. Die junge Frau erstattet Anzeige wegen Beleidigung. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Seinen Hass auf muslimische Menschen tut der bekennende NPD-Anhänger dort bei jeder Gelegenheit offen kund. Als Marwa El-Chabini in den Zeugenstand gerufen wird, fragt er sie, was sie in Deutschland eigentlich wolle. Das Gericht lässt diese Frage nicht zu und verurteilt den Angreifer zu 30 Tagessätzen à 11 Euro, also zu einer Geldstrafe von insgesamt 330 Euro. Der Mann fühlt sich von der deutschen Justiz schikaniert. Er weigert sich zu zahlen und geht in Berufung. Am 1. Juli 2009 findet die Berufungsverhandlung im Landgericht Dresden statt. Marwa El-Chabini ist wieder als Zeugin geladen. Ihre Familie begleitet sie, denn alle machen sich Sorgen vor einer neuen Begegnung mit dem Angeklagten. Berechtigterweise, wie sich bald herausstellt. Im Zeugenstand wendet sich der Täter Richtung Marwa El-Chabini und fragt erneut, was sie in Deutschland wolle. Als sie nach ihrer Aussage den Gerichtssaal verlassen will, zieht der Angeklagte plötzlich ein Kampfmesser aus seinem Rucksack. Er sticht mehrfach auf sie ein, als sie sich schützend vor ihren 3-jährigen Sohn stellt. Ihr Ehemann, der versucht einzugreifen, wird von dem herbeigerufenen Polizisten für den Angreifer gehalten und ins Bein geschossen. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Marwa El-Scherbini stirbt noch im Gerichtssaal. Sie ist zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Nach dem Mord an Marwa El-Scherbini herrscht erst einmal Stille in der breiten Öffentlichkeit, erzählt die Kommunikationswissenschaftlerin Hanan Bader. Sie erinnert sich noch genau an den Mord und die öffentliche Reaktion darauf.
Ich hatte damals einen Leserbrief an die Taz geschrieben. Und da hatte ich das als Leserin einfach geschrieben und mich empört ausgedrückt, dass da in den deutschen Medien nichts vorkommt. Nichts. Auch in der akademischen Community war da null Reaktion. Ich hatte auf Beileidsbriefe gehofft, auf Unterstützungsbriefe, auf Sympathie. Es gab auch vor der deutschen Botschaft in Ägypten massive Proteste, auch überall übrigens auf der Welt, nicht nur in Ägypten.
In Ägypten schlägt der Fall höhere Wellen als in Deutschland. Der Mord an Marwa El-Scherbini bekommt Symbolcharakter für ein Europa, das aus Sicht der muslimischen Welt immer antimuslimischer zu werden scheint. Kurz vor dem Mord hatte zum Beispiel der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy gesagt, dass die Burka in Frankreich nicht willkommen sei. Die Wut auf dieses als ungerecht wahrgenommene Europa vermischt sich mit einer Verklärung Marwa El-Scherbinis als Märtyrerin des Kopftuchs. Auch die deutschen Medien greifen die Reaktionen aus Ägypten auf und machen sie zum Hauptthema. Islamisten fordern Vergeltung für Mord an Gericht, titelt etwa die Welt am 6. Juli 2009. Eine edle Entrüstung über den Rassismusvorwurf dominiert die Berichterstattung. Allerdings wird in einigen deutschen Tageszeitungen erst anderthalb Wochen nach der Tat über deren rassistischen Hintergrund berichtet. Für viele Menschen in Dresden, vor allem für muslimische Frauen, stellt diese Erkenntnis einen Einschnitt dar. Olga Sperling vom Ausländerrat Dresden blickt zurück.
Wir haben damals aufsuchend gearbeitet und haben sehr viele Frauen kennengelernt, überwiegend muslimische Frauen, die auch teilweise Marwa kannten und die so verunsichert waren, erstens, und zweitens, ganz schlimme rassistische Erfahrungen nach diesem schrecklichen Tag machen mussten. Dass quasi viele Menschen sich durch diese Tat, durch diese rassistische Tat, wurden ermutigt zu zeigen, dass sie auch gegen Muslime sind, dass sie auch sich erlaubt haben, die Frauen zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen, zu bespucken sogar und zu verunsichern. Und das war so schlimm, bei einigen Familien, bei einigen Frauen und Müttern, die wir begleitet haben, die wir besucht haben, dass einige 2 bis 4 Wochen Angst hatten, rauszugehen aus der Wohnung.
Der Druck auf die Stadt Dresden wächst, diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und sich endlich klar zu positionieren. Am 10. Juli verurteilt die Oberbürgermeisterin Helma Oros die Tat. Bei der Trauerfeier, die am nächsten Tag vom Ausländerrat organisiert wird, erscheint sie aber nicht. Genauso wenig wie der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich zwar betroffen, kondoliert allerdings nur dem damaligen ägyptischen Präsidenten Mubarak, nicht den Angehörigen. Hanan Bader ist von den Reaktionen enttäuscht.
Ihr kennt ja die Stereotype um Frauen mit Kopftuch. Das war eine hochqualifizierte Frau, die war Sportlerin, Schwimmerin, hat Preise, also die, ihre Biografie soll nicht unter dem Kürzel auch Frau mit Kopftuch als Opfer reduziert werden. Das ist auch ihr nicht gerecht.
Am 26. Oktober 2009 wird der Prozess gegen Marwa El-Scherbinis Mörder eröffnet. Er findet unter höchsten Sicherheitsbedingungen statt. Gegen den Angeklagten wurden zuvor anonyme Mordaufrufe ins Internet gestellt. Am 11. November wird er wegen heimtückischen Mordes, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil benennt den fanatischen Hass gegen Muslimas als Tatmotiv. Prozesse wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung gegen den vorsitzenden Richter am Tag der Ermordung sowie gegen den Polizisten, der LWO, Scherbinis Ehemann, ins Bein schoss, werden später eingestellt. Etwa einen Monat nach der Verurteilung wird eine Gedenktafel im Landgericht Dresden angebracht. Enthüllt wird sie allerdings erst am Jahrestag des Mordes, während einer antirassistischen und von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis getragenen Demonstration. Das Motto: Das Problem heißt Rassismus. In Gedenken an Marwa El-Scherbini und alle Todesopfer rassistischer Übergriffe. Olga Sperling vom Ausländerrat fasst zusammen.
Das geht mir immer noch sehr nah, wenn ich denke, dass eine Frau und ein ungeborenes Baby sterben mussten, aufgrund, dass ein Rassist der Meinung war, dass er der richtige Mensch ist und der entscheiden darf über das Leben von anderen Menschen, wer leben darf und wer nicht. Das ist sehr, sehr traurig und sehr bitter. Das müssen wir alle mitnehmen und mittragen, weil wir sind alle verantwortlich.
Ja, Yumna, du hast ja vielfältige Bezüge zu Marwa El-Scherbini. Und im Vorgespräch hast du uns aber auch erzählt, dass deine Schwestern sie persönlich gekannt haben. Und deshalb vielleicht die erste Frage an dich: Welche Erzählungen über Marwa, wie hast du sie in Erinnerung als Person? Was verbindest du mit ihr?
Ja, genau. Also es war 2009, als wir es gehört haben, dass Marwa El-Scherbini ermordet würde in Dresden. Meine Schwestern haben sie erkannt an den Fotos. Das war ja schon ein bisschen lange her, vielleicht 10 Jahre zu der letzten Begegnung, die sie mit Marwa gemacht hatten. Meine Schwestern haben Handball gespielt und haben oft ja schon Mannschaften in Kairo, haben irgendwie gegen Mannschaft in Alexandria gespielt. Und als sie dann ihr Foto in den Zeitungen gesehen hatten, sie meinten, sie war eine sehr ruhige Person gewesen, sehr höflich. Sie war auch sehr gut in der Schule, also weil sie schon einander, als sie jünger waren, kannten. Was ich in der Erinnerung habe von Marwa und was ich auch immer noch habe, wenn ich zu Besuch zu meiner Familie in Ägypten bin, dass sie immer das in Erinnerung haben. Und sie fanden das auch sehr gut, dass ich wegen der Platzbenennung hier im Stadtrat über Marwa gesprochen habe. Das ist, was ich immer in der Erinnerung bei mir geblieben ist.
Vielleicht Katharina auch zu Beginn. Wie bist du mit Marwa El-Scherbini in Berührung gekommen? Wann hast du zum ersten Mal davon erfahren?
Ich würde sagen, das ist im Jahr des Mordes gewesen, weil ich so in antifaschistischen Gruppen organisiert gewesen bin, haben wir da schon ein Augenmerk drauf gehabt, dass sowas passiert ist und haben auch erwartet, dass es öffentliche Reaktionen gibt und die dann vermisst. Aber so richtig präsent geworden in der Öffentlichkeit ist es tatsächlich auch erst für antifaschistische Initiativen erst an diesem ersten Jahrestag, wo dann diese erste große Demonstration stattgefunden hat und auch Kunstaktionen im Stadtraum zu sehen waren. Für mich vermischt sich jetzt die Erinnerung auch so ein bisschen mit dieser intensiven Recherche an dieser Webdokumentation. Da weiß ich jetzt viel über die Reaktionen in der Stadt ganz zu Beginn, aber kann das jetzt nicht mehr trennen von eigenen Erinnerungen.
Vielleicht kannst du darüber mehr erzählen, was die Reaktionen in der Stadt waren. Offensichtlich erstmal blieben die ja aus.
Genau, wir haben das ja gerade schon kurz in diesem Einspieler gehört. In der Presse ist das zu Beginn lediglich als Schaukelstreit, also rückblickend sozusagen auf diese Situation auf dem Spielplatz, wo es eben darum ging, dass Marwa El-Scherbini sich verteidigt hat gegen einen rassistischen Angriff, gegen eine Beleidigung und das eben an der Schaukel stattgefunden hat, wo ihr Kind schaukeln wollte und der Angeklagte, also der Täter, sie daran hindern wollte. Und also das wurde sozusagen in der Presse auf diesen Begriff Schaukelstreit zunächst reduziert. Ein Schaukelstreit, der eskaliert ist und zu einem Mord sich ausgewachsen hat. Und eigentlich gab es in Deutschland und in Dresden erst starke Reaktionen auf diesen Mord, als das eben international praktisch eingefordert wurde, weil eben in Ägypten die Reaktionen augenblicklich ganz stark waren und auch das rassistische Motiv, antimuslimische Motiv sofort benannt wurde. Und im Grunde wurde das in Deutschland erst in Abwehr thematisiert. Also sich gewehrt sozusagen gegen diesen Vorwurf, Deutschland wäre antimuslimisch, Deutschland wäre rassistisch. Und Ich denke, auch deswegen hat es also konkret in Dresden 10 Tage gedauert, bis die Oberbürgermeisterin sich überhaupt zu Wort gemeldet hat und dann vor dem Rathaus eine Gedenkveranstaltung stattgefunden hat mit immerhin 1500 Teilnehmerinnen. Aber die wurde ja auch nicht von der Stadt organisiert, sondern von dem Verein Ausländerrat Dresden, der auch schon seit 1991 das Gedenken an Georges Gomondai organisiert hat. Also eigentlich eine migrantische Selbstorganisation, wo dann die Bürgermeisterin nicht erschien, der sächsische Ministerpräsident nicht erschien und in Vertretung der Bürgermeisterin der erste Bürgermeister, der heutige Oberbürgermeister Dirk Hilbert erschien, der dann aber auch da unangenehm auffiel mit solchen Sätzen wie Dresden wäre ja weltoffen, er hätte ja auch eine koreanische Ehefrau. Und solche Äußerungen in Dresden hat er wirklich überhaupt kein bisschen geglänzt und es ist irgendwie auch niemandem aus offiziellen Kreisen gelungen oder aus Regierungskreisen gelungen, einfach dieser Familie zu kondolieren. Und auch sich an die, vor allem auch sich an die muslimische, an die muslimischen Gemeinden in Deutschland zu wenden, die ja mit angegriffen sind mit dieser rassistischen Tat.
Also ich stelle mir das gerade nochmal vor, das ist ja jetzt auch kein alltägliches Verbrechen, dass jemand im Gerichtssaal erstochen wird, dann auch auf eine sehr brutale Art und Weise. Und dann gibt es sozusagen erstmal eine Entpolitisierung der Streit sozusagen um die Frage, wer schaukelt da? Und dann gibt es sozusagen diese Abwehr. Das ist ja, also gerade wenn dann so diese, wir sind eigentlich weltoffen und das sind wir nicht. Also so eine Ausgrenzung auch in der Medienberichterstattung der Deutsch-Russe, also auch da ja nochmal, es ist eigentlich keiner von uns. Das finde ich, ist ja schon auf eine Art nicht kein Einzelfall im Umgang mit solcher rassistischer Gewalt. Dass es dann 10 Tage dauert, bis die Oberbürgermeisterin sich zu Wort meldet, ist ja auch schon markant für, nennen wir es mal, politisches Klima in der Stadt oder in der Stadtgesellschaft. Was sind die möglicherweise noch dahinterliegenden Gründe, damit so umzugehen? Lässt sich das sagen, außer sozusagen Abwehr, dass wir sind eigentlich eine offene Gesellschaft und wir stehen für Offenheit. Ist es so einfach zu sagen, ist so eine Abwehrposition? Also lässt man sich sozusagen nicht darauf ein, dass es ein Problem in der Stadtgesellschaft gibt? Beschützt man sozusagen diejenigen, die diese Vorurteile, diese Ressentiments haben und ja auch ausleben? Das ist ja hier sehr massiv geschehen.
Also ich denke, das ist irgendwie die typische Blindstelle. Also die Betroffenen wissen das ja immer ganz genau, dass sie von Rassismus betroffen sind, dass es eine rassistische Tat gewesen ist. Und auch die indirekt Betroffenen, die Communities, denen ist es klar, was das Motiv ist. Und Betroffene, die Gewalttaten überleben, wissen ganz genau, was das Motiv gewesen ist. Und es wird aber von so einer Gesellschaft halt wenig anerkannt, wie die Wahrnehmung der Betroffenen ist. Und ich denke schon, dass das einfach eine Abwehrhaltung ist, die aber, ob die jetzt bewusst passiert oder unbewusst und es dadurch dann so runterstilisiert wird zu so einem interpersonellen Konflikt, der es ja nicht gewesen ist. Also der war es auch, aber die waren ja nicht bekannt. Die haben ja keinen Streit gehabt miteinander, sondern da hat halt ein Rassist eine muslimische Frau angegriffen. Und das als solches zu bezeichnen, weiß ich nicht, woran es da fehlt.
Mich würde nochmal interessieren, Jumna, vielleicht kannst du dich nicht mehr ganz genau an die Situation 2009 erinnern, aber trotzdem vielleicht, wie das in deinem Umfeld diskutiert worden ist, diese ausbleibende Empathie, diese ausbleibende Anteilnahme, war das was überrascht hat oder was im Umfeld eher als sozusagen eine Kontinuität oder irgendwie auch eine Aggression und eine Fortsetzung von Rassismus als solches empfunden worden ist. Kannst du das erinnern oder Gespräche darüber später, dieses Nicht-Anteilnehmen?
Damals gab es einen großen Aufstand in Ägypten, besonders auch vor der deutschen Botschaft in Kairo. Das haben wir auch mitverfolgt, weil, wie auch wir in Einspieler gehört haben, das hat sich alles so verspätet, dass irgendjemand irgendwas dazu sagt. Und in dem Sinne von, als ob das wirklich jeden Tag stattgefunden hätte, dass jemand ermordet würde in einem Landgericht. Und diese ganzen offenen Fragen blieben auch damals offen für eine Weile, dass eigentlich viele Ägypter auf der Straße gegangen sind, weil sie das Gefühl hatten, vielleicht aus ihren Perspektiven, dass wenn man Person ist, hat jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft, dann zählt nicht. Weil sie Ägypterin zählt vielleicht in Europa sie nicht als Person. Also das war manchmal die Gespräche, worüber man gesprochen hat in Ägypten damals. In dem Sinne von, sie ist Ägypterin, sie ist nicht eine von ihnen. Das war leider manchmal so eine Leseart damals gewesen. In meiner Familie war das eigentlich sie waren dann sehr skeptisch, weil ich damals zu diesem Zeit habe ich Germanistik studiert und ich wollte hierher kommen, um mein Studium weiterzuführen. Und das war für sie dann irgendwie ein No-Go. Du sollst dir das nochmals überlegen, weil mit Kopftuch würdest du vielleicht dort nicht leben können. Und es war auch eine Weile so, bis ich das geschafft habe, 2012 wirklich meine Familie davon zu überzeugen, hierher zu kommen.
Das heißt, du bist trotz der Skepsis bei der Absicht geblieben, hier zu studieren und die Ausbildung weiterzumachen.
Ja, genau.
War das präsent, als du hierher gekommen bist, Marwa El-Sherbini und der Mord an ihr, war das präsent?
2012, ja. Also es war über die Gemeinde, muslimische Gemeinden in Dresden war das präsent. Es wird oft drüber gesprochen, aber erstens, also die ganzen Gedenktage habe ich dann erst in 2013 wahrgenommen, dass es etwas da gibt. Es gibt irgendwie Gedenktag. Davor war vielleicht das nicht so in der Öffentlichkeit präsent, dass man vielleicht weiß, dass es Gedenktage gibt, oder das wusste ich erst von der muslimischen Gemeinde in Dresden, dass sie an dem Tag von, also dem 1. Juli oder am 3. Juli jedes Jahr eine Veranstaltung machen über Marwa. Also das ist das Erste, was ich in Berührung gekommen bin mit dem Thema, als ich hierher gekommen bin.
Wie hast du denn die wahrgenommen, diese Gedenkveranstaltung? Wie liefen die ab? Wer hat gesprochen?
Das war unterschiedlich. Das war manchmal Akteuren von muslimischen Gemeinden. 2013, erinnere mich, als ich das erste Mal dann dort war, vor dem Landgericht, hat eine muslimische Frau dann gesprochen, eine Rede gehalten. Es werden mehrere Plakate gezeigt dann mit dem Foto von Marwa und haben unterschiedliche Akteure und Akteurinnen dann Rede gehalten. Und es gab dann im Anschluss in dem Bildungs- und Kulturzentrum Marwa El-Sherbini im Anschluss irgendwie eine Veranstaltung oder einen Abendvortrag über sie. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie in Berührung gekommen bin mit dem Thema hier in Dresden. Und das war natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, weil man da ist. Man weiß, okay, das ist der Ort, wo sie ermordet wurde. Und das ist die Stadt, in der ich auch momentan lebe. Das ist alles dort, hier genau da passiert. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung und Erinnerung, als die ich an Marwa hatte in Ägypten.
War das für dich eine angemessene Form? Hast du das Gefühl gehabt, hier wird öffentlich angemessen an Marwa El-Sherbini erinnert? Oder würdest du das auch kritisieren?
Also es ist eine schwierige Frage. Also damals, das war so das erste Jahr in Deutschland, wo man alles erstmal kennenlernt. Aber mit der Zeit habe ich so gefühlt, auch gehört von unterschiedlichen Seiten. Es wird manchmal darüber gesprochen, dass es schon genug ist. Also das ist der Gedenktag, das wird jetzt jedes Jahr schon veranstaltet, und würde ich auch niemandem das jetzt vorwerfen, dass alle das so wollen oder dass alle in der Stadt Politikern das so möchten, sondern das ist jetzt Wahrnehmung, meine eigene Wahrnehmung. Es wird auch oft relativiert in dem Sinne von, naja, sie ist dann ermordet. Aber es gibt jeden Tag auch Deutsche, die von Muslimen oder von Arabern und von Kriminellen auch ermordet werden. Niemand gedenkt sie, und warum sie ausgerechnet, warum sie als Opfer und keine andere Opfern. Und das ist auch, ja, also es ist auch neulich im Stadtrat passiert ist letztes Jahr, als ich den Redebeitrag über Marwa gehalten habe für die Platzbenennung vor dem Landgericht. es wird auch relativiert in dem Sinne von, ja, es gibt auch andere Opfer rassistischer Angriffe und die müssen auch gedenkt werden.
Vielleicht nehmen wir noch mal diesen Gedanken der Erinnerung später ausführlich auf. Ich würde gerne noch mal wissen, wie dieser Mord und ob dieser Mord die Arbeit gegen antimuslimischen Rassismus in der Stadt verändert hat. Hat das Thema, vielleicht nicht unter diesem Begriff schon, aber hat es sozusagen dieses gesellschaftliche Problem ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt, sozusagen nach den anfänglichen Abwehrbemühungen, wenn man so will, oder Verharmlosungsbemühungen? Hat das dann vielleicht auch Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel für die RAA oder andere, das in der Stadtgesellschaft zum Thema zu machen?
Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch längst nicht für die RAA gearbeitet. Deswegen kann ich das gar nicht gut beurteilen, wie sich da die Situation für Initiativen verändert hat. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass eigentlich die ganz große Veränderung in der Debatte einmal die Veröffentlichungen von Thilo Sarrazin mit sich gebracht haben und zum anderen dann natürlich das Aufkommen von Pegida. Also das sind für mich die zwei großen Ereignisse, die antimuslimischen Rassismus also einmal gesellschaftsfähig gemacht haben und zum anderen aber eben auch den Kampf dagegen sehr bestärkt haben.
Okay, das ist gerade, wenn man jetzt Sarrazin nimmt, ja nicht nur das Buch als solches mit einer vergleichsweise hohen Auflage, sondern auch die Bild-Zeitung, die es ja sehr popularisiert hat, die Thesen. Also insofern auch, bisschen salopp gesprochen, in den letzten Haushalt getragen haben.
Genau.
Und dann auch mit entsprechender Zustimmung, durchaus auch in vielen bürgerlichen Kreisen. Und dann aber als vielleicht Gegenbewegung auch mit zunehmender Kritik und auch meiner Wahrnehmung jedenfalls auch dann in der politischen Bildungsarbeit, dass da das Thema nochmal stärker wahrgenommen worden ist und ernst genommen worden ist. Aber ist das was, was im Alltag von Muslimen und Musliminnen wirksam wird? Oder sagen wir mal, gibt es sozusagen eine parallele Entwicklung, dass es auf der einen Seite den Versuch gibt, das stärker zu thematisieren, aber gleichzeitig die alltäglichen Beleidigungen, Übergriffe bestehen bleiben?
Also ich stimme jetzt Katharina zu, dass mit dem antimuslimischen Rassismus mehr ins Licht gerückt worden mit dem Aufkommen von Pegida und jetzt als muslimische Frau, die jetzt mit dem Kopftuch unterwegs ist, auch mit der AfD. Also das hängt so stark miteinander zusammen. Also das ist leider, also mit dem Aufkommen von Pegida und AfD haben diese Beleidigungen irgendwie eine andere Bedeutung, weil die Menschen haben das Gefühl, okay, wir haben eine Partei oder wir haben Menschen, die sich versammeln jeden Montag. Sie stehen auch zu solchen Werten oder Normen und das können wir auch irgendwie rauslassen an die Menschen auf der Straße. Also auf jeden Fall, das ist dann wirksamer geworden und das ist auch mehr zu spüren unterwegs als früher und auch mit dem Sommer der Migration, also mit dem Sommer der Migration Pegida und danach AfD. Das sind irgendwie so eine Kette, die hintereinander da aneinander gekuppelt sind und dadurch ja schon der Alltagsrassismus gegen Muslime natürlich ist es höher geworden.
Ich würde gerne nochmal fragen, das Erinnern an Mawa el-Sherbini ist ja dann auch ein Erinnern an die Kontinuität, die es nicht erst in den letzten Jahren, sondern weit darüber hinaus gibt von diesem antimuslimischen Rassismus, den wir vielleicht 2009 noch nicht so genannt haben. Und ich frage mich, ist es neben aber auch dem Erinnern an die Kontinuität einfach auch ein Erinnern an eine Person, die sich ja öffentlich nicht hat einschüchtern lassen? Ist es auch ein Erinnern an ein Kraftquell, sich eben auch zur Wehr zu setzen, sich möglicherweise zu verbünden, sich solidarische Strukturen zu schaffen, um auch über diese Erfahrungen zu sprechen und sich gemeinsam auch zur Wehr zu setzen?
Auf jeden Fall. Also für mich ist Marwa eine sehr starke, mutige Frau, die, wie du gesagt hast, sich nicht einschüchtern lässt. Und ihr Mut hat ihr leider das Leben gekostet, aber immer noch, sie kannte ihre Rechten und Pflichten. Sie hat sich jetzt nicht einkriegen lassen oder gesagt hat, okay, das ist egal. Ich kann dann ihre Reaktion sehr gut verstehen, wenn das vor ihrem eigenen Sohn passiert ist. Das hat auch eine ganz andere Bedeutung für sie gehabt, als vielleicht, wenn sie allein wäre. Also wer weiß, wenn sie allein wäre, hätte sie vielleicht niemanden angezeigt, aber mit dem Kind, die sollte auch so die Rolle von der Beschützerin fungieren für das Kind, und sie hat das auch gemacht. So ihre Rolle als Mutter, ihr Instinkt, ihr Kind zu beschützen. Deshalb, ich finde, das war sehr mutig, aber leider, es gibt mehrere Frauen, die immer noch denken, wenn so etwas passiert ist, ob sie wirklich zu ihren Rechten stehen und was sagen oder lieber lassen sie das, damit das Ganze nicht provoziert wird oder dann zu körperlichen Übergriffen dann kommt.
Gleichzeitig gibt es, hast du uns berichtet, auch einen Frauentreff, der ja vielleicht dann auch als ein Raum fungiert, sich auszutauschen und darin auch nochmal sich gegenseitig zu unterstützen, auch wenn es und vielleicht nicht zu einer Anzeige kommt. Aber also das Entstehen von Strukturen, die das ein Stück weit aufzufangen helfen, sind auch mit Marwa El-Shabini verbunden, würdest du das sagen?
Auf jeden Fall. Also muslimische Frauen, die in Dresden gelebt haben zu dem Zeitpunkt und auch immer noch leben, sie suchen auch Schutzräume, in denen sie das Ganze dann erzählen und zum Austausch kommen und dass sie dann das Gefühl haben, sie sind nicht allein da. Es gibt andere, die auch die Erfahrungen teilen und wie die andere über solche Erfahrungen stehen oder wie sie das verarbeiten. Ich nehme an, natürlich, das hat sehr viel damit zu tun und mit Marwa-Fall auch.
Du hast ja auch als Stipendiatin des Marwa El-Shabini-Stipendiums vielfach gesprochen, auch zu Marwa El-Shabini. Vielleicht willst du dazu noch mal was sagen.
Ja, also ich habe das Stipendium von Marwa El-Shabini für Toleranz und Offenheit gewonnen im Jahre 2017. Und das war für mich unglaublich eine Ehre, dass ich also etwas mit ihrem Namen vertreten darf oder kann. Und ich habe auch meine Aufgabe so gesehen, dass ich Brücke zwischen den Kulturen machen kann, habe ich mich auch spezialisiert, weil ich oft über muslimische Frauen geredet hatte, über Frauenrechte im Islam. Ich hatte irgendwie versucht, mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen, dass muslimische Frauen, sie sind genau normale, ganz einfach normale Frauen, die ganz, ganz einfach von einem anderen Lebensstil überzeugt sind und dass sie auch stark und mutig sein können und auch ausgebildet sein können. Das war für mich sehr wichtig, das zu zeigen, weil ich nehme an, also Marwa war eine sehr hochqualifizierte Frau. Sie war Apothekerin, also sie war Handballerin. Und das war sehr schön, dass sie als Beispiel immer noch da ist und auch immer wieder vertreten wird und immer wieder gezeigt wird. Und das war für mich dann sehr wichtig, während meines Stipendiums oft über Marwa zu sprechen und auch oft mich zu engagieren, wo ich versucht habe, solche Vorurteile von beiden Seiten, also über Muslime und auch über Einheimische oder über Deutsche, abbauen zu lassen durch Gespräche und durch Dialoge. Natürlich, es ist keine einfache Aufgabe, aber ich hoffe, dass ich dabei geholfen hatte.
Jetzt ist gerade dieses Stipendium genannt worden und aus der Ferne sieht es so ein bisschen so aus, als würde in Dresden doch sehr kontinuierlich und vielleicht auch umfänglich erinnert. Also ich denke auch an die jährlichen Gedenkveranstaltungen. Also man hat so den Eindruck, das ist auch, hat seinen offiziellen Platz. Ist das eine Einschätzung, die trügt, weil sie aus der Ferne kommt? Ist die Situation vor Ort komplizierter?
Die Situation ist auf jeden Fall komplizierter. Dieses Stipendium, das ist schon eigentlich eine schöne Geste, aber das ist eigentlich auch ein bisschen ein bequemer Weg, den sich die Stadt da ausgesucht hat. Es ist ja so, dass schon in dem Jahr nach dem Mord sich Initiativen, PolitikerInnen, ForscherInnen, vor allem auch die ehemaligen Kolleginnen des Ehemanns von Marwa Eshebini vom Max-Planck-Institut, an dem er promoviert hat, darum bemüht haben, eine Straße oder einen Platz nach Marwa Eshebini zu benennen. Und auch der ehemalige Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Avenarius, hatte einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, den eben diese ganzen Forscherinnen und so fort unterstützt haben. Und der ist an der CDU gescheitert. Und als Ersatzgeste für diese politische Entscheidung hat die Stadt dann zusammen mit dem Freistaat Sachsen dieses Stipendium ins Leben gerufen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit leichter gewesen, weil also eine Straße am Landgericht nach Marwa Eshebini zu benennen, ist eine andere Geste als ein Stipendium ins Leben zu rufen, mit dem ja auch hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen nach Dresden geholt werden oder in Dresden ausgezeichnet werden. Das sind ja auch die willkommenen Migrantinnen. Und das Stipendium ist auch kritisiert worden dafür, dass es eben nur eine einzige Stipendiatin gibt. Das kostet tatsächlich nicht so viel. Es wird geteilt, 50-50, zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Dresden. Ich denke, es ist ein bequemer Weg gewesen.
Wird denn in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, dass dann jemand Neues dieses Stipendium antritt? Also wird das dann auch kommuniziert? Oder ist das, wenn man es wissen will, muss man auf die Internetseite gehen und so weiter?
Es wurde kommuniziert, es wird auch im Radio kommuniziert, was ich damals gehört habe, über unterschiedliche Zeitungen auch. Was das betrifft, wird es kommuniziert. Aber es wird auch natürlich mit Hasskommentaren auch begleitet.
Okay.
Gleichwohl ich das nachvollziehen kann mit dem bequemen Weg, aber wir haben ja gerade gehört von Jumna, dass sie das Stipendium auch genutzt hat, um auch öffentlich zu sprechen und einen Platz einzufordern. Und ich glaube, dein Beitrag, dass es jetzt doch einen Platz gibt, ist ja doch ein gewichtiger gewesen. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie es dann jetzt doch dazu kommen soll. Ich glaube, es ist noch nicht ganz vollzogen, also öffentlich, aber zumindest angekündigt, dass es einen Platz geben wird.
Einen Platz geben wird für
Marwa Eshebini,
die Platzbenennung, weißt du. Als stellvertretende Vorsitzende wurde ich eingeladen zu dem Stadtrat letztes Jahr. Das war der Tag, wo es entschieden wird, ob der Park vor dem Landgericht nach Marwa benannt würde oder nicht. Ich habe an dem Tag schon einen Redebeitrag gehalten über Marwa und wie es dazu gekommen ist und dass ich mich bemühe oder daran appelliere, dass alle Parteien die Entscheidung gut finden. Das war eine sehr emotionale Rede gewesen, aber die würde auch nicht von allen Parteien zugehört. Also ja, also bestimmte Parteienmitglieder haben meiner Meinung nach überhaupt keinen Respekt vor der Erinnerung, worüber das gesprochen wurde. Wo es ist eine Frau, die ermordet wurde in einem Schutzraum oder in einem Raum, der eigentlich als Schutzraum gelten sollte. Und dass es überhaupt kein Respekt gezeigt wurde und dann auch danach relativiert wurde, wer von wem ermordet wurde. Das war natürlich für mich traurig, aber ich war danach sehr froh, dass die Mehrheit dafür gestimmt haben und dass der Park doch den Namen jetzt gerade trägt von Marwa Eshebini. Weil es soll ja schon gedenkt werden. Sie darf nicht ganz einfach, in Vergessenheit geraten.
Katharina, du hast im Vorgespräch den Satz formuliert, Erinnern braucht einen Platz. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Was ist damit gemeint? Muss es ein physischer Ort sein? Also wir haben jetzt sozusagen da etwas, wo man hingehen kann. Ist das die Essenz in diesem Satz?
Also es kann natürlich ein Platz sein und ich denke, da ist jetzt schon was geschafft, auch wenn sich das halt irgendwie immer so ein bisschen schal anfühlt, dass es eben über 10 Jahre dauert, so eine Entscheidung zu treffen in einem Stadtrat, nämlich dann, wenn es nicht mehr ganz so schmerzhaft ist für die Stadt und nicht, also es eben leichter ist. Zumal es ja auch jetzt nicht ein Stück von der Straße ist, die damit benannt wurde, sondern ein Park, der keinen Namen hat. Es ist eine Grünfläche. Es ist ja immer leichter, was neu zu benennen, was gar keinen Namen trägt, als eine Straße umzubenennen. Genau, aber eigentlich braucht das Erinnern natürlich einen Platz in der Gesellschaft. Und da gibt es, glaube ich, sehr verschiedene Kräfte und verschiedene Verantwortlichkeiten, wahrscheinlich auch dadurch, dass Dresden eben die Landeshauptstadt Dresden ist, ist es unklar, ist das jetzt eine Landesaufgabe, dieses Gedenken? Ist es eine Aufgabe der Stadt? Oder ist es eine Aufgabe der Zivilgesellschaft? Und ein Stück weit fühlen sich alle drei verantwortlich, aber es gibt kein gutes Zusammen. Es gibt nichts wirklich Gemeinsames. Vielleicht kann das mit diesem Platz, also mit diesem Park eröffnet werden, aber im Moment ist es ja auch erstmal nur eine Stadtratsentscheidung. Also es gibt die Stadtratsentscheidung, dass der Platz, der Park so heißt, Mauer El-Sherbini Park, aber es gibt ja noch keine Gestaltung. Also das Denkmalamt ist gerade momentan am Arbeiten an einer Gedenktafel. Erfreulicherweise auch in Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis, der jedes Jahr das Gedenken an Mauer El-Sherbini und Georges Gomondai organisiert, also der sich aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammensetzt, die natürlich also für die Erinnerung mehr Experten sind als jetzt in dem Fall das Denkmalamt. Insofern ist es erfreulich, dass das Denkmalamt auf diese Initiative zugegangen ist und sich mit uns da bespricht über die Inhalte auf dieser Tafel. Aber mehr Pläne gibt es da momentan nicht für eine Gestaltung dieser Grünfläche.
Das heißt, es gibt sozusagen einen Aushandlungsprozess, was auch auf dieser Tafel stehen wird. Richtig. Kannst du dazu was sagen?
Das Denkmalamt ist auf die Initiative zugegangen. Die Initiative hat jetzt im Grunde einen Text für die Tafel vorgeschlagen. Aber das muss natürlich dann erstmal wieder im Stadtrat beschlossen werden. Und das werden wir sehen.
Der Prozess läuft sozusagen.
Genau, der Prozess läuft. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann das im Stadtrat entschieden wird oder wann das überhaupt vorgelegt wird, die Inhalte. Ich gehe davon aus, dass wir als Initiative dann wieder davon hören, wenn es Entscheidungen gegeben hat.
Du hast gerade eben gesagt, manchmal verändern sich auch Kräfteverhältnisse und jetzt würde man doch denken, von außen betrachtet, dass sozusagen, wenn es beispielsweise eine grüne Ratsministerin gibt für Justiz, dass sich da vielleicht was ändert und dass es vielleicht öffentlich auch andere Ansprachen gibt. Was konnte man da erleben und was würde man sich eigentlich wünschen?
Dafür ist es vielleicht gut zu wissen, dass es diese Merkwürdigkeit gibt im Gedenken an Mauer El-Sherbini, dass es im Grunde zwei Gedenkveranstaltungen immer gegeben hat. Einmal die Gedenken des sächsischen Justizministeriums im Gerichtsgebäude, wo die Gedenktafel auch im Foyer hängt und wo das sächsische Justizministerium sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit persönlicher Einladung verschiedener Persönlichkeiten eine Gedenkveranstaltung durchführt. Und außerhalb des Gerichtsgebäudes, also im öffentlichen Raum dann, fand immer das Gedenken der zivilgesellschaftlichen Initiativen statt, die Kundgebungen durchgeführt haben oder andere Veranstaltungen, manchmal Demonstrationen vom Dresdner Rathaus zum Landgericht. Jedenfalls endete das immer in einer Kundgebung, war aber immer getrennt. Der Ausländerrat Dresden, der Verein, nicht das politische Gremium, der immer aktiv gewesen ist in der Organisierung dieses Gedenkens, der hat schon 2014 das Justizministerium darum gebeten, ob man das nicht öffnen will, ob man nicht ein gemeinsames Gedenken durchführen will. Aber das hat das Justizministerium abgelehnt. Und 2019 war das dann zum ersten Mal so, dass es ein gemeinsames Gedenken gegeben hat außerhalb des Gerichtsgebäudes. Und das wurde... Also Ende 2019 gab es dann eine grüne Justizministerin in Sachsen und 2020 gab es auch wieder so ein geöffnetes Gedenken. Da sich das aber jetzt nicht so wirklich gut fortsetzt, habe ich ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht auch, also dass diese Fortsetzung 2020 vielleicht Corona geschuldet war, weil es gar nicht möglich gewesen ist, innerhalb des Gerichtsgebäudes eine geschlossene Veranstaltung durchzuführen. Also man war sozusagen als Justizministerium ja auch darauf angewiesen, auf dem Platz, wo sonst die Initiativen stehen, sein Gedenken durchzuführen und musste das ja vielleicht auch gemeinsam durchführen. Was ich vermisst habe, war, dass die Justizministerin selbst spricht. Das hat nicht stattgefunden. Was ich eigentlich gehofft hatte, dass eine grüne Ministerin sich da mehr zeigt.
Wenn wir diese beiden, sagen wir mal, Gedenk- und Erinnerungsaktivitäten ein bisschen vergleichend angucken, wird denn da das Geschehen, die Tat, die der gesellschaftliche Kontext auch unterschiedlich thematisiert. Also hat zum Beispiel antimuslimischer Rassismus bei den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten einen größeren Stellenwert als das, was im Gericht stattfindet?
Also für mich ist das, was im Gericht stattfindet, praktisch geheim. Ich weiß, also ich bin ja nie dabei gewesen bei so einer Veranstaltung. Ich könnte das gar nicht sagen. Ich denke, das sind von dem, was ich jetzt aus der Presse oder von Bildern wahrgenommen habe, sind das kurze Veranstaltungen mit kurzen Ansprachen. Eher im Sinne einer Trauerveranstaltung, wo Blumen hingelegt werden. Und das, was draußen vor dem Gerichtsgebäude stattgefunden hat, das sind politische Kundgebungen. Also da spielt das antimuslimische Tatmotiv auf jeden Fall eine große Rolle und auch immer die das Einfordern, die Opferperspektive, die Betroffenenperspektive wahrzunehmen und mehr Gehör dem zu schenken, was Betroffene von Rassismus und von antimuslimischem Rassismus eigentlich wahrnehmen.
Vielleicht kann man nochmal auch an dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass es ja im Frühjahr 1991, am 6. April, schon mal einen rassistischen Mord in Dresden gegeben hat, damals an Georges Gomondai, der in Dresden das damals erste Todesopfer rassistischer Gewalt gewesen ist, der hier als Vertragsarbeiter gearbeitet hatte, damals 10 Jahre lang schon in einem Schlachthof. Gibt es zwischen dem Erinnern an ihn und dem Erinnern an Marwa el-Sherbini Verbindungen? Ist das zum Beispiel auch für die muslimischen Gemeinden ein Thema, ein Bezugspunkt, dass das mit aufgerufen wird? Und auf der anderen Seite eben auch für zivilgesellschaftliche Gruppen, wo ich das stark vermute.
Also über George Gomondai wird leider nicht so oft gesprochen, denn also wem ist das genau geschuldet? Vielleicht, dass sein Gedenktag oder Gedenkveranstaltung nicht so präsent da ist wie bei Marwa Shabini. Es wird darüber leider nicht so oft gesprochen, auch als jemand, der engagiert ist in der Stadt. Es gibt natürlich migrantische Vereine, wie zum Beispiel der Ausländerrat. Sie engagieren sehr, sehr sich dabei, dass er auch nicht in Vergessenheit gerät. Aber über ihn wird leider nicht so genau so gesprochen wie über Marwa.
Du hast es aber bearbeitet und aufgenommen. Welche Resonanz gab es dazu, das nochmal stärker publik zu machen? Die Erinnerung an ihn.
Das Gedenken an George Gomondai, ich glaube, das ist tatsächlich so eine unterschiedliche Wahrnehmung in den Communities, in den migrantischen Communities. In meiner Wahrnehmung ist das, und auch, ich denke, auch in der Wahrnehmung von schwarzen Dresdnerinnen und Dresdnern, ist es nie nicht präsent gewesen, das Gedenken an George Gomondai. Sondern ich würde sagen, das ist seit 30 Jahren konstant, hat immer seinen Platz gehabt. Mit Corona das erste Mal so gewesen, dass es keine öffentliche Veranstaltung gegeben hat. Aber es gab immer ein Programm, immer Kundgebungen. Und ich denke, dass das für die antirassistischen und antifaschistischen Initiativen und Gruppen und auch für die zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vereine beide Morde sehr präsent sind und schon immer der Mord an George Gomondai stark präsent war und dann eben der Mord an Marwa el-Sherbini noch mit dazu kam und sich die Initiativen für die Erinnerung an beide Morde stark verantwortlich gefühlt haben und sich auch um beide Erinnerungstage gekümmert haben. Ich habe eher die Vermutung, dass es nicht so eine starke Verschränkung gibt zwischen der muslimischen Community und der schwarzen Community und das gemeinsame Erinnern an beide Morde nicht so stark ist in Dresden, sondern dass das eben größtenteils von Vereinen oder Gruppen getragen wird, die eigentlich von beiden Morden nicht direkt betroffen sind.
Gibt es denn ein offizielles Erinnern der Stadt auch an den Mord an George Gomondai? Oder passiert da gar nichts? Ist das sozusagen eine rein zivilgesellschaftliche, migrantische Aktivität, wenn man so will?
Doch, es gibt auch an das Gedenken an George Gomondai seit vielen Jahren eigentlich auch eine Beteiligung der Stadt, auch des Oberbürgermeisteramtes mit dem Integrations- und Ausländerbeirat gibt es ja eben auch ein Gremium in Dresden, das schon immer stark an beiden Gedenkdaten interessiert gewesen ist und sich da engagiert hat. Doch, also das Gedenken, es gibt ja auch einen Georges Commandeil-Platz. Das Gedenken an Georges Commandeil hat schon einen großen Stellenwert in der Stadt.
Wir haben jetzt gehört, es gibt Gedenkinitiativen, es gibt unterschiedliche Gedenkakteure, Erinnerungsakteure. Es gibt aber auch an einigen Stellen Kritik und vielleicht noch Wege, die zu gehen sind. Das als Abschlussfrage erstmal an Jumna, was würdest du dir wünschen mit Blick auf das Erinnern an Marwa El-Chabini? Was sollte präsent sein, vielleicht noch präsenter sein, als es ist?
Also sollte die Rassismusproblematik präsenter werden. Also egal jetzt über antimuslimischen Rassismus oder aber insgesamt diese Problematik sollte mehr ins Licht gerückt werden, sollte man auch oft darüber sprechen, weil es wird manchmal auch abgelehnt oder relativiert. Immer noch, dass doch Dresden hat kein Rassismusproblem, aber von den Betroffenen, nein, es gibt schon tatsächlich ein Problem. Und statt dass wir die ganze Zeit mit den Betroffenen reden, mit Opfern reden, das ist auch sehr wichtig. Ich finde das auch sehr wichtig. Aber vielleicht lieber auch irgendwie die Ursachen von den Problemen lösen. Also ich wünsche mir, dass es nicht nur auf der Ebene der Zivilgesellschaft etwas getan wird, sondern auch auf einer höheren Ebene, also von Politik und Stadt, dass man ganz einfach tatsächlich das Problem vor sich stellt und auch anerkennt und dass man Lösungswege sucht.
Wenn ich dich richtig verstehe, auch ein mehr als ein Erinnerung an Jahrestagen. Tatsächlich eine kontinuierliche antirassistische Bildung, Prävention, Arbeit. Vielleicht ist es ein Anknüpfungspunkt für dich nochmal, Katharina. Und vielleicht hast du auch noch weitere Punkte, die du einbringen willst in deine Vorstellungen und Wünsche mit Blick auf das Erinnern an Marwa El-Chabini.
Ja, ich kann da Jumna nur zustimmen, dass die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Rassismus unumgänglich ist. Und ich finde, was sie berichtet aus zum Beispiel aus der Stadtratssitzung und von den Relativierungen, ist ganz bezeichnend. Und gerade am Fall von Marwa El-Chabini lässt sich das eigentlich so stark und so deutlich darstellen, wie Rassismus eigentlich wirkt. Und dass es eben, also was auch der Unterschied ist zwischen einer Beleidigung, einer interpersonellen Beleidigung und einer rassistischen Beleidigung. Dafür gibt es aber keine Straftatbestände. Das ist eben einfach eine Beleidigung. Und das aber mit einer Person, nicht die Person nur an sich, sondern eine ganze Gruppe oder ein Merkmal, was sie trägt, gemeint ist. Das ist eben das Verheerende einer rassistischen Beleidigung oder einer rassistischen Tat. Und dafür gibt es tatsächlich noch viel zu wenig Verständnis in der Bevölkerung, aber auch in der Justiz, auch was den Schutz von Betroffenen angeht, die ja im deutschen Justizsystem einfach Zeuginnen sind und ganz wenig Rechte haben. Im Fall von Marwa El-Chabini hätte man das durchaus aus den Akten schon früh herauslesen können, dass sie möglicherweise Schutz benötigt in dem Verfahren. Nicht, weil man erwartet, dass ihr was Schlimmes dort passieren könnte, sondern weil es einfach wahnsinnig unangenehm ist, als Zeugin dessen, was einem selbst geschehen ist, im Gerichtssaal zu sitzen und keinen Schutz davor zu haben, dass der Angreifer die persönlichen Daten erfährt in dem Verfahren, dass man ihm körperlich nahe ist, dass man im selben Raum sich aufhält, dass man möglicherweise hinterher noch im gleichen Gerichtsgebäude unterwegs ist und ohne Begleitung. Was eben viele nicht wissen, wenn man da nicht eine gute Anwältin oder eine gute Begleitung, eine Beratungsstelle an seiner Seite hat, die einen auf allen Wegen begleitet und auch ein Stück weit schützt, steht man mit dem Justizsystem, so wie es nackt erstmal vorhanden ist, recht alleine da. Und das wäre was ich mir wünschen würde, dass diese Perspektive viel mehr sichtbar ist und wahrnehmbarer ist.
Also dass es im Prinzip strukturelle Lehren daraus gezogen werden, aus solchen Ereignissen, die uns vielleicht zunächst mal als extremer Einzelfall gegenübertreten, aber die ja tatsächlich nur für ein viel breiteres Phänomen stehen und auch entsprechenden Handlungsbedarf eigentlich mit sich bringen.
Genau. Ein extremer Einzelfall sind sie ja auch deswegen, weil eben so die Dunkelziffer so unglaublich riesengroß ist, weil es eben so wahnsinnig viele Menschen gibt, die das gar nicht anzeigen, weil eben die Rolle, die sie spielen in diesem Verfahren und weil die Chancen, die sie sich davon ausrechnen können und der Aufwand in keinem Verhältnis miteinander stehen.
Wir danken euch für dieses Gespräch sehr herzlich für eure Zeit. Dankeschön an Juma Fuad und an Katharina Wüstefeld.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Dieser Podcast entstand im Rahmen von Doing Memory, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
Redaktion Tanja Thomas, Fabian Virchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion Grasshopper Kreativ. Moderation Tanja Thomas und Fabian Virchow. Begleitmusik Martin Pfeilsticker und Pia Fruth.
Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf produziert.
In dieser Folge waren daran beteiligt Rebecca Schnell, Ataman Jilderim, Katharina Schnackertz, Marvin Pfeifle, Tamara Beck und Vera Fuller. O-Tongeberinnen Olga Sperling und Professor Dr. Hanan Badr. Sprecherin Pia Fruth.
In der kommenden Folge sprechen wir über Halle und die Unübersehbarkeit antisemitischer Gewalt. Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.